Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Ja, ich hatte es schon gesagt, Trinität, Geist Gottes, also der dritte Teil der Trinität. Was ist denn das eigentlich und wieso fällt es uns so leicht, die ersten beiden Personen so klar zu oder so einen Andockpunkt dort zu haben? Bei Geist wird es etwas schwieriger. Die Sache ist im Jüdischen und auch im Griechischen vollkommen anders. Wenn ein Jude das Wort für Geist Gottes hört, dann ist das eine komplette existenzielle Lebensrealität. Da muss er sich nicht anstrengen oder muss sie sich nicht anstrengen, irgendwie einen Bezug dazu aufzubauen, sondern jede Jüdin weiß, dass Geist Gottes, das ist greifbar, das ist da, das ist näher, mir näher fast als das Leben selber. Und im Griechischen ist es genauso. Bei uns ist leider so ein kleiner Übersetzungsfehler passiert im 9. Jahrhundert, als wir hier als Germanen vom iroschottischen Mönchtum missioniert worden sind. Die haben das nicht böse gemeint, glaube ich, damals, die fleißigen iroschottischen Mönche. Sie hatten ihre lateinische Bibel, dort war Geist mit Spiritus übersetzt. Und dann haben sie überlegt, wie können wir das übersetzen? Und dann haben sie Ghost gesagt. Spiritus, das ist Ghost, das ist Geist. Und leider ist da die Abbiegung falsch genommen worden. Wir nehmen es euch nicht krumm, ihr lieben Mönche, ihr habt viel Gutes gemacht. Aber das, da seid ihr leider ein bisschen am Ziel vorbei. Das können wir jetzt im Nachhinein natürlich immer besser so sagen. Geist, da denkt meine Tochter da dran, irgendwie an so ein Gespenst, so ein Monster oder sowas. Nicht so positiv. Andere denken bei Geist an Geisteswissenschaften im Gegensatz zu Naturwissenschaften. Also Geist, das ist so das, wenn du mit dem Kopf arbeitest. Im Gegensatz zu dem, was so praktisch ist, was so handgreiflich ist. Das ist das, was Intelligenz sozusagen ist. Und es entsteht vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl, Geist, das ist was für die Schlauen. Und wer nicht so schlau ist, wer nicht so viel IQ hat, der hat Pech bei Gott. Der kann sich auf Vater und Sohn vielleicht noch zurückziehen. Aber mit dem Geist gibt es irgendwie wenig, wie man andocken kann. Das Gegenteil von Materie. Ne? Geist, das ist irgendwie da. Materie, das ist so das einfache, schlichte. Im Hebräischen ist es nicht so. Jeder versteht es. Und das Wort für Geist habe ich hier jetzt gleich mal aufgeschrieben. Ich werde es gleich umdrehen. Ich habe gesehen, Lars ist heute hier. Und da habe ich gedacht, wenn du schon mal hierher kommst, Lars, mal wieder, dann möchte ich dir auch eine Flipchart präsentieren. Und ich mache es nicht ohne das. Extra für dich jetzt diese Flipchart, Lars. Also ich habe mich noch nicht verbessert im Schriftbild, aber also das ist alles noch so gleich geblieben. Genau, aber der Inhalt, auf den kommt es an. Geist ist Ruach im Hebräischen. Und Ruach, das kommt fast 400 Mal vor im Alten Testament, ist also ein ganz wichtiges Wort. Das gibt es in Bezug auf Gott. Also zum Beispiel Schöpfung. Der Geist Gottes, die Ruach Gottes, und sie ist feminin, weil sie gebären kann, weil sie Leben geben kann, weil sie das kann, was Männer nicht können, weil sie das vorbereiten kann, dass Leben entsteht. Deswegen haben sich die Hebräer gedacht, Ruach muss unbedingt natürlich weiblich sein. Nicht der Heilige Geist, sondern die Ruach. Und sie kann von Gott ausgehen. Die Ruach Gottes ist über dem Wasser am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Also die schwebt dort darüber und dann spricht Gott. Aber auch der Mensch hat Ruach Gottes in sich, denn er ist erst einfach nur so ein Klumpen, er wird aus Erde geformt und dann bläst Gott seine Ruach in ihn hinein. Und Leben entsteht im Menschen. Man kann das nicht richtig übersetzen. Also man kann ja einige Worte ganz einfach, klar, das gibt es auf Hebräisch und dann gibt es das auf Deutsch oder das kennt ihr auch im Englischen. Bei Ruach ist das so nicht möglich. Es hat eigentlich so drei Aspekte und erst wenn man das alles zusammensieht, hat man ungefähr einen Eindruck davon. Ruach ist Wind. Man hört das schon, dieses Ruach. Da geht was. Und das kann sehr zart sein, sodass du es fast gar nicht merkst. Aber es kann auch sehr gewaltig sein, orkanartig, dass du davon umgeweht wirst und deinen Halt verlierst und also dass du richtig eine Kraft fühlst. Es ist gleichzeitig der Atem, das, was du täglich, minütlich, sekündlich tust. Dein Atem, das ist die Ruach. Und es ist gleichzeitig kräftige, bewegte Luft. Da ist Dynamik drin, da ist Kraft drin. Das muss man vor Augen haben. Und wenn du jetzt so siehst, Vater und Sohn, das ist so auf einer Relationsebene, also einer Beziehungsebene, sowas, was einem total einleuchtet. Und jetzt gibt Gott uns noch etwas auf einer Erfahrungsebene, auf einer existenziellen Erfahrungsebene. Und die ist so viel mehr als diese Abbiegung mit Geist. Denn nehmen wir mal den Atem. Das ist das, was du unsichtbar immer tust. Wenn du überlegst, was ist das stärkste Bedürfnis, was du als Mensch hast, wirst du vielleicht sagen, essen, trinken, schlafen. Ja, okay. Das kannst du auch noch ein bisschen in deine Regie bringen, dieses Thema Essen, Trinken, Schlafen. Aber aussteigen tust du bei dem Thema Atem. Das kannst du nicht in deine Regie bringen. Du merkst es nicht mal, aber du tust es immer und immer und immer wieder. Während du auf Speise oder Trank auch verzichten kannst und zumindest für eine Zeit lang auch auf Schlaf, Atem, das geht nur wenige Minuten. Das brauchst du. Das ist so tief in dir drin. Und es ist so wunderbar, dass du es oft nicht mal merkst. Denn wer merkt schon? Hast du heute schon daran gedacht, dass du atmest? Wie gut, dass du nicht mal dran denken musst. Und du kannst es trotzdem, du tust es trotzdem. Es ist leicht übersehen, so auch Gottes Geist. Es ist leicht überhört. Aber trotzdem da. Wenn ich manchmal denke, so, ey, hat einer jetzt irgendwie nicht gesehen, dass ich hier mal was Gutes gemacht habe und dass ich da wirklich einen wichtigen Beitrag für irgendwas geleistet habe, egal ob in Familie, Gemeinde oder so im Leben, dann kommt ja manchmal so ein Gefühl auf, sieht mich jetzt keiner? Ich bin nicht alleine damit, mit diesem Gefühl. Die Ruach Gottes ist täglich in dir und mir. Dieser ganzen Welt unterwegs und wir nehmen sie kaum wahr. Selten, dass wir uns dafür bedanken, dass es funktioniert. Wie gesagt, Essen, Schlafen, Trinken, diese Bedürfnisse, das können wir noch irgendwie in unsere Regie bekommen. Ruach, das ist eigentlich nichts, was du kontrollieren kannst. Das ist eigentlich wie so eine Vertrauensübung. Du lässt dich fallen und du atmest und du lässt Ruach Gottes in dich hinein. Vielleicht bist du vorsichtig mit allem Möglichen, was du in dich hineinlässt. Aber die Luft, den Wind, den Atem, das ist, da hast du Vertrauen. So sind wir aufgewachsen. Wir vertrauen schon als Babys, dass es gut ist, was wir dort atmen, was dort Gott in uns hineinlegt. Wir gestatten der Ruach Gottes Einlass in uns. Ganz zart, ganz fein, aber wir tun es. Und in der Beziehung zu Gott, gerade manchmal als vielleicht irgendwie Menschen, die sehr auf die Entscheidung für Jesus so auch ein bisschen geprägt sind, denken wir so, da gibt es diesen Punkt, wo wir uns für Jesus entscheiden, für Gott entscheiden. Aber im Grunde ist das wirklich, ehrlich gesagt, sehr relativ. Denn diesen Atem Gottes, der ist schon lange in uns. Paulus sagt das mal so, dass ihr, liebe Athener, kennt Gott nicht, aber er ist in uns, um euch, in euch. Gott ist schon lange da. Das fängt nicht erst an, wenn du dir dafür ein Bewusstsein sich in dir bildet. Schon lange hängst du am Tropf der Ruach Gottes und kannst nicht ohne sie. Ich habe mich als junger Christ gefragt, habe ich den Heiligen Geist? Also habe ich Regie über ihn? Und wenn wir das hier mal ernst nehmen, ist das genau die falsche Frage. Sondern wer hier Regie hat, ist der Heilige Geist und nicht du als Mensch. Interessant ja auch, diesen Atem, das Entscheidende ist dieses Ausatmen, dieses Losgeben. Und ich glaube, das ist etwas, was Gottes Geist in uns bewegen möchte, dass wir Menschen werden, die abgeben, die weitergeben. Mission ist ja nichts anderes als, du hast etwas von Gott empfangen und gibst es weiter, zart. Und wir leben eher in einer Kultur, die einatmet, die in sich hineinrafft, die mehr haben will. Atmen ist Losgeben, ist Vertrauen, ist Abgeben, ist Weggeben. Und das ist auch so, wie Gottes Geist ist. Interessant, wenn du in die Bibel guckst, so in der Schöpfung, ist immer kommt zuerst dieser Wind Gottes über der Erde und dann spricht Gott, es werde Licht. Gott braucht diese Ruach oder er benutzt diese Ruach, um dann seine Worte zu sprechen. Denken wir mal ein bisschen weiter. Jesus am Jordan, Johannes der Täufer. Was passiert zuerst? Es kommt vom Himmel eine Taube. Die Ruach Gottes setzt sich auf den Messias, auf Jesus. Und erst dann, wenn die Ruach da ist, kann Gott sprechen, kann der Logos, kann das Wort von Gott ankommen in unserer menschlichen Dimension. Und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Was heißt das für unser Leben heute? Ich habe nochmal überlegt, wie bin ich eigentlich überhaupt mal zum christlichen Glauben gekommen? Und je mehr ich so in der Rückschau darüber nachdenke, umso deutlicher wird mir eins. Die Ruach Gottes hat mich schon angeweht. So oft. Das fing bei mir an, dass ich auf einmal mir neue Fragen gestellt habe, die ich mir eigentlich nicht stellen wollte. Gibt es einen Sinn im Leben zum Beispiel? Oder was ist dieses komische Vakuum in mir, was ich mit keiner Droge, mit keinem Erfolg, mit keiner Anerkennung füllen kann? Warum ist denn das da? Gibt es noch mehr im Leben? Ruach Gottes, in meinem Leben zumindest, hat die mich vorbereitet, hat die so einen Teppich in mir gelegt. Und dann weiß ich noch, es gab in meiner Gemeinde so eine Bibelstunde von lauter Leuten, ich weiß nicht, die waren für mich gefühlt uralt. Ich weiß nicht, wie sie wirklich jetzt alt waren damals, aber ich war 14, 15. Und Ruach Gottes, wie so ein Wind, hat der mich in diese Bibelstunde dort gezogen. Ich wusste, ich will da hingehen, ich muss da hingehen. Und es war nicht, weil es da so cool war oder so, oder weil ich unter Gleichaltrigen war, wirklich nicht. Aber weil das Wort Gottes dort ausgelegt wurde. Und ich habe es verstanden, weil Ruach den Teppich geebnet hat. Weil die Taube sozusagen sich erst gesenkt hat und dann Gottes Worte in mir Einlass gefunden haben. Ich konnte einiges verstehen, ich konnte genug verstehen, um zu merken, Gott will in mich hinein, in mein Herz, mein Körper, mein Denken. Gott möchte kommen. Schön ist ja auch das mit dem Wind, finde ich. Denn Gottes Geist kann so unterschiedlich dich und mich bewegen. Ich habe einen Freund, der wohnt in Süddeutschland, da unten, wo es immer warm ist im Sommer und wenig Wind geht und so. Wenn der denn hier hochkommt und abends das so ein bisschen kühler wird, dann setzt er sich mit dem Stuhl irgendwo hin, wo es ein bisschen hügelig ist und er lässt sich so im Wind so ein bisschen auskühlen. Und er sagt, das liebt er. So eine leichte Brise, die um dich herum streift und dich auskühlt. Ruach Gottes kann ganz sanft sein. Dass du manchmal vielleicht einen Frieden ganz zart fühlst, einen leichten Impuls. So leicht, dass du es ganz leicht übersehen kannst, also nicht fühlen kannst. Aber wenn du die Ohren spitzt, dein Herz aufmachst, dann merkst du es. Manchmal aber kann die Ruach Gottes auch kräftig und gewaltig dein Leben bewegen. Ich habe noch eine Situation vor Augen als Student. Wir haben alle angefangen, Theologie zu studieren, und dann waren wir auf so einer Freizeit und dann gab es so Gruppen und dann sollte jeder mal so erzählen, warum er überhaupt Theologie studiert hat. Und dann schlug mein Herz ganz stark und es wurde immer stärker und ich habe immer mehr so einen Sturm in mir gefühlt. Sag es, Lutz, warum hast du angefangen, Theologie zu studieren? Warum liebst du Jesus? Sag das. Und ich habe gesagt, das ist albern, die sind hier alle intellektuell und dann blamiere ich mich bis auf die Knochen. Und dann wurde der Sturm immer stärker an mir und ich habe gesagt, nein, ich sag's nicht. Ich schäme mich. Und dann kam der Sturm immer doller und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, okay Gott, dann sage ich's. Ich habe das dann erzählt und das hat eine Wirkung gehabt. Also für eine junge Frau auf jeden Fall war das ein ganz entscheidender Moment. Und das gibt es auch. Ich glaube sogar, wenn du fühlst, wie Menschen ungerecht behandelt werden und in dir ein Zorn darüber aufsteigt und du anfängst vielleicht zu zittern, mindestens mal innerlich, über Ungerechtigkeit. Freunde, das ist Ruach. Das ist kräftiger Wind, der dich nicht loslässt, nach der Gerechtigkeit zu streben. Das alles kann Gottes Ruach. Wenn Jesus oder wenn es im Alten Testament, im Ersten Testament um Jesus geht, um Texte, die auf den Messias hinweisen, dann beobachten wir dort etwas. Es gab schon immer teilweise Ruach Gottes auf einzelnen Propheten. Das war am Anfang eher ein bisschen wild und Leute haben schon, das war schon vor Pfingsten, die haben gedacht, die haben so ein bisschen einen an der Waffel oder die sind alkoholisiert. Das war etwas unkontrolliert, so Heiliger Geist auf den ersten Propheten. Interessant dann, Jesaja 11, Vers 1, wir lesen das immer Weihnachten. Der Geist des Herrn kommt auf ihn, er ruht auf ihm. Die Ruach Gottes ruht auf dem Messias. Und ruhen, das ist ohne Hektik, das ist ohne irgendwie, dass jemand da die Kontrolle verliert, aber es ist dauerhaft. Es ist nicht so ein spektakulärer Moment, sondern es ist etwas Dauerhaftes. Und es geht dann so weiter. Die Ruach ruht immer wieder, wird immer wieder wiederholt auf dem Messias. Er ist dauerhaft geistbegabt, nicht punktuell. Und wohin bringt die Ruach diesen Messias? Er setzt sich ein für Gerechtigkeit für die Armen, Barmherzigkeit, den Traurigen zu trösten. Das sind Kennzeichen der Ruach und Kennzeichen des Messias. Ich habe früher immer gedacht, na, Ruach, also Heiliger Geist, das ist das, wenn es Spektakel gibt. Das ist das, wenn Gaben da sind, die sich kein Mensch erklären kann. Prophetien, die niemand von sich weiß, Reden in Zungen oder auch andere spektakuläre Sachen, die wir auch im Neuen Testament lesen. Und ja, natürlich, auch das kann Ruach bewirken und hervorbewirken, sind Früchte davon. Aber wenn wir hier lesen, ist Ruach das Natürlichste des Natürlichen. Ruach ist erstmal ja, der Atem, der Wind. Da ist erstmal ganz wenig Spektakel, das ist einfach nur die Basis des Lebens. Und das sagt mir, du sollst nicht oder du brauchst nicht irgendwie süchtig sein nach Spektakel. Und dann fängt Heiliger Geist erst an. Heiliger Geist, die Ruach ist beides. Sie ist in dem ganz Natürlichen, wenn du fühlst, es geht jetzt hier um Barmherzigkeit. Dann bist du mindestens genauso geistbewegt wie jemand, der eine Prophetie hat oder der einen kranken Menschen durch das Gebet zu Jesus heilt. Wenn du fühlst, du willst dich für Gerechtigkeit einsetzen, du willst den, der übersehen ist, sehen, dann ist das Spektakel des Ruachs, der Ruach. Weniger Spektakel, fühlt sich nicht so toll an, kommst du auch nicht mit in die Zeitung. Aber das ist Wirken des Geistes zum Frieden hin. Und manchmal ist es vielleicht übernatürlich und dann ist es der gleiche Ruach, die gleiche Ruach, aber es ist beides das. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, in Joel 3, da gibt es so eine Hoffnung, das ist so ein Prophet, der schon ziemlich dicht an Jesus dran prophezeit. Und er sagt, diese Ruach wird nicht nur auf dem Messias liegen, sondern es wird eine Zeit kommen, wo sie auf dem ganzen Leib des Messias liegen wird. Töchter, Söhne, Väter, sie werden weissagen, sie werden unter dieser Ruach oder von dieser Ruach berührt sein. Und dann passiert Pfingsten und es ist nicht Petrus, der da glänzt und der Rest ist so Beigabe. Es ist nicht irgendein Star, der an Pfingsten richtig mal loslegt, sondern Petrus redet nur die Worte, die Gott ihm gibt und die Ruach bewegt die erste Gemeinde. 3000 Menschen fühlen, Gott hat sie angesprochen, sie gehören zu Gott, ihr Leben soll Gott gehören. Und auf ihnen ruht dieser Geist, diese Ruach, diese weibliche Seite Gottes, ruht auf diesen Menschen, auf diesem Leib Jesu, auf uns, auf dir, auf mir. Manchmal zart, manchmal kräftig, manchmal denkst du, es ist alles tot, es ist alles dunkel. Und dann kommt die Ruach und sie gibt dir Hoffnung und du siehst Leben. Hesekiel 37, einer der bekanntesten jüdischen Texte, es ist so ein Totenfeld, Israel ein Totenfeld. Und dann kommt die Ruach über dieses Totenfeld, es wird wieder mit Fleisch, es wird wieder lebend und dann fehlt noch das Entscheidende, Gott haucht seine Ruach in diese Toten hinein und es wird wieder leben. Die Ruach ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt. Und die Ruach ist die Kraft, die es dir überhaupt nur ermöglicht, dein Vertrauen Jesus zu geben, mit ihm zu leben und ja, zu erleben, zu hören, das, was Gott dir sagt. Und diese Ruach ist nicht exklusiv, ist kein Geist für Intellektuelle, sondern diese Ruach ist mütterliche Kraft, die dich bewegen will. Sie haben es mal versucht, es zu verkaufen. Es gibt Zeugnisse davon im Neuen Testament. Und Gott hat gesagt, nein, Ruach Gottes kannst du nicht kaufen, kannst du dir nicht verdienen. Alles, was du kannst, ist offen sein, einatmen, Gottes Geist in dir Platz geben, dass er dich erfüllt und dass du sagst, du brauchst ihn. Amen.